Herzlich willkommen, sagt Ihnen allen Andrea Marti. Schön, dass Sie in dieser Stunde dabei sind und etwas über die heutige Berufungsgeschichte möchten erfahren möchten. Edith Stein, eine grosse Heilige vom letzten Jahrhundert, hat einmal gesagt, was nicht in meinem Plan war, war im Plan von Gott. Auch wenn unsere Lebenswege vielfach nicht geradeaus gehen und manche Kurven gehen, dürfen wir aber Gewissheit haben, dass Gott für uns einen Plan hat. Wir sind ihm wichtig und er möchte, dass uns das Leben gelingt. Jeder hat eine Berufung. Gewisse in einem engeren Sinn, sei es als Priester oder im Kloster. Alle Berufungsgeschichten sind unterschiedlich, aber alle haben etwas Gemeinsames. Niemand hat seine Berufung selber erfunden, sondern er hat sie empfangen, und zwar von Gott. Der Papst Benedikt XVI. Hat einmal gesagt, dass das Leben nur gelingen kann, wenn wir den Mut zum Abenteuer haben. Und heute haben wir auch einen Abenteurer bei uns. Seinem Namenspatron wird er absolut gerecht, weil der Apostel den Glauben verkündigt hat. Und das macht er heute auch. Sechs in seinem Priesteramt, in der kleinsten katholischen Gemeinde vom Kanton Schweiz oder bei Radio Maria im Rahmen von Referat und Gebet. So freue ich mich heute, der Matthias Rey bei Radio Maria willkommen zu heissen. Und er wird uns einen Einblick in seine Berufungsgeschichte ermöglichen. Und was wunderbar ist, dass genau jetzt in dem Jahr 2013 er das 20-jährige Priesteramt hat dürfen feiern. Ich möchte der Matthias nicht weiter vorstellen, weil das möchte ich ihm jetzt übergeben und ich freue mich auf seine Berufungsgeschichte.
Ja, die Berufungsgeschichte, denke ich, fängt tatsächlich mit meinem Namen an. Meine Mutter hat mir das erzählt später. Ich bin ja so ein Nachzügler von uns fünfen, also eigentlich sechs sind geboren. Das erste ist sehr früh gestorben nach der Geburt. Und das war so gewesen, also da ist der zweite Grossvater gestorben. Und dann hat man wieder Geld in der Familie. Und dann haben meine Eltern gefunden, wir könnten uns doch nochmal ein Kind leisten. Also man hat also schon vor 50 Jahren bald hat man gute Familienplanung gemacht, auch ohne all die künstlichen Mittel, die man heute hat. Also so bin ich dann als Nachzügler dann gekommen. Also meine Mutter hat dann gesagt, also wirklich ganz kurz vor Torschluss, weil sie hat sich da einen Termin gesetzt und hat gefunden, bis dann müsste es passieren, weil sonst die Risiken zu gross sind. Also sie war eine Frau gewesen, die sehr viel sich überlegt hat in der Familienplanung, auch schon bevor ich selber dann auf die Welt gekommen bin. Und dann hat sie offenbar auch gebetet, also lieb Gott, wenn du willst, dann würde ich gerne noch einem Priester das Leben geben. Und hat mich dann getauft mit drei Namen, nämlich Matthias, Vinzenz und Niklaus. Und das Wunderbare, was ich eigentlich wirklich fürs ganze Leben schätze, die Namen sind nicht einfach irgendwie gewählt worden, wie das heute meistens der Fall ist, wegen Klang vom Namen oder wie es irgendwie etwas Herziges ist oder irgendwo an einen Spielfilm erinnert oder weiss ich was, sondern sie hat ganz bewusst drei Namen gegeben von diesen drei verschiedenen Richtungen, wie ein heiligsmässiges Leben kann laufen. Und zwar der erste Name, Matthias, ist eigentlich der Apostel eher im Hintergrund, also der Apostel, der ja nachträglich zum Apostelkollegium dazugekommen ist, der dann nach Pfingsten dann vor Pfingsten gewählt worden ist, damit die Apostel wieder vollständig gewesen sind. Anstelle von Judas ist ja dann der Matthias dann auserlesen worden. Es war ja nicht wirklich eine Wahl gewesen, sondern man hat ihn aufgestellt und dann das Los darüber geworfen. Das ist der Apostel. Und der Apostel ist der Namenspatron von einem, der dann in meinem Geburtsjahr heilig gesprochen worden ist vom Papst Paul VI. Und zwar der Matthias Mulumba. Er war ein Märtyrer von Uganda. Sein Tag ist der 3. Juni, wo im Kalender ist der heilige Karl Lwanga und seine Gefährten. Das waren Märtyrer, die sehr grausam dann umgebracht worden sind wegen ihrem christlichen Glauben in Uganda. Also das ist die erste Art, wie man kann heilig werden kann, durch das Martyrium, durch das Zeugnis. Zeugnis, Martyrium heisst ja nicht anders als Zeugnis. Dann der zweite Heilige, das ist der Vinzenz von Paul. Das ist ein Heiliger gewesen von der tätigen Nächstenliebe. Das ist auch eine Art, wie man kann heilig werden in der tätigen Nächstenliebe. Und der dritte Heilige, der Niklaus, das ist der Niklaus von Flüe, also der Heilige von der Kontemplation. Der Heilige, der heilig geworden ist mit einem betrachtenden Leben, mit einem Leben im Gebet. Und meine Mutter hat das sehr, sehr bewusst gewählt, die drei Namen, eben im Hinblick auf die drei Arten, wie man kann heilig werden. Meine Geschichte ist dann so gegangen, also meine Berufung, das Thema Berufung war in unserer Familie präsent gewesen. Ich denke, das ist ganz ein wichtiger Punkt. Das wird heute so gesagt, heute kommen eigentlich Berufungen selten mehr aus der Familie, sie kommen eher von Medjugorje oder von irgendwelchen Jugendtreffen oder so, eben diesen Weltjugendtagen. Also heute Berufungen kommen eigentlich nicht wirklich aus den Wurzeln von der Kindheit, sondern mehr eigentlich von Erlebnissen, dann von Bekehrungserlebnissen. Es ist bei mir ein bisschen ähnlich gegangen, aber es ist doch die Wurzeln bei uns ganz stark gewesen. Also man hat in der Familie über Berufung geredet. Also jeder von uns drei Buben hat irgendwann einmal eine Lebensphase gehabt, wo er sich überlegt hat, ob er soll Priester werden. Und ich bin es dann schlussendlich geworden, obwohl ich wahrscheinlich der gewesen bin, der zeitweise am entschiedensten und am weitesten weg war von Gott. Also wir haben am Familientisch darüber geredet, wir haben dort auch geredet, dass es ganz strenge Orden gibt, wie die Kartäuser und wir haben immer am Abend haben wir den Rosenkranz gebeten, zumindest das Gesetzli, haben wir gesagt, den ganzen Rosenkranz. Und vielfach ist es so gewesen, dass wir wirklich so Familiengespräche gehabt haben. Also der Fernseher war bei uns nicht in der Stube gewesen, und somit ist wirklich die Familie am Tisch gesessen und hat einfach miteinander geredet über das, was gelaufen ist im Alltag. Vielleicht auch mal etwas über die Nachbarn, das ist klar, das hat auch dazugehört. Und dann eben vor allem eben auch über Religiöses. Und da haben wir wirklich zum Teil eine Stunde oder noch länger haben wir miteinander diskutiert, dass man nachher dann fast dann zu müde war, um dann noch zu beten. Aber das sind ganz wichtige Momente gewesen. Also, dass mir irgendwie alles bewusst gewesen ist in meiner Jugendzeit. Und dann, so wo es darum gegangen ist, mich zu entscheiden für Musik oder für Theologie, dann habe ich mich dann entschieden, damals für das Lehrerseminar in Zürich, also das ist das sogenannte Unterseminar gewesen, das gibt es heute nicht mehr in dieser Form, das heisst so eine Matur, eine kantonale Matur als Vorbereitung, um dann das Oberseminar machen, also dann die eigentlich Lehrerausbildung. Und weil es eben damals kein musisches Gymnasium gegeben hat in der Schweiz, habe ich mich für das entschieden, weil das ist eigentlich der Maturtyp war damals, wo die Musik den grössten Stellenwert hatte. Also obligatorisch in der Matur inbegriffen ein Instrument und dann viel Chor und Gesang und so weiter. Das ich eigentlich auch noch etwas machen wo dann beide Richtungen offen sind. Also die eine Variante wäre, dass ich nach der dritten Sekundarschule direkt ins Konservatorium gegangen wäre. Das wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Aber ich habe dann doch gefunden, eine Matur, das wär's, und dann kann ich da nachher immer noch später entscheiden, will ich Priester werden, was ich damals eher ausgeschlossen habe. Ich habe eher gedacht, da Laientheolog, Katechet und dann mit der Musik etwas kombiniert. Dann habe ich das Lehrerseminar gemacht und bin dann eigentlich unter dem Einfluss gestanden von Leuten, die ziemlich atheistisch gedacht haben, also der Chemielehrer, der uns klar gemacht hat, die Chemie ist die Grundlage allen materiellen Lebens. Dann mein Klavierlehrer, der ein Anhänger war von Sigmund Freud, wo nicht wahrscheinlich bewusst, aber doch immer wieder so etwas reingestreut hat. Und dann auch andere, wo irgendwie hat mich das auf eine Linie gebracht, dass ich anfangen, den Glauben zu hinterfragen. Und schlussendlich, dann vor der Matur, bin ich ein überzeugter Atheist gewesen. Also nicht nur jemand, der sagt, ja, man weiss ja nicht, ob es etwas gibt oder nicht, sondern jemand, der sagt, es gibt keinen Gott und ich kann das begründen. auch üblicherweise geht, mit dem ganzen Elend in der Welt, auch mit den Zufälligkeiten in der Natur. Ich mag mich erinnern, ich habe dort an einem Podiumsgespräch eine Frage gestellt, ja, warum sind denn die Abertausenden oder Millionen sogar von Sämli von einem Baum, dass denn da nur eins denn zur Entfaltung kommt schlussendlich, warum ist das? Also was soll denn das, der Verschleiß in der Natur? Und ich weiss noch, einige Lehrer haben gemeint, ich würde mit dieser Frage provozieren und haben gar nicht gemerkt, dass die Frage echt war. Also ich habe mich dort innerhalb von ein paar Monaten völlig vom Glauben abgewendet. Und ich weiss noch, eine Biologielehrerin hat dort sehr, sehr eine schöne Antwort gegeben. Das ist mir heute noch präsent, wo sie gesagt hat, Gott ist halt eben so grosszügig, dass er nicht nur einfach ein Sämli schafft, für nachher, dass es wieder einen Baum gibt, sondern dass er einfach kann verschleissen, verschleudern. Also die Kräfte in der Natur sind so gross, weil Gott eben auch weit, weit über unsere Dimensionen denkt. Die Antwort ist mir irgendwie immer dann geblieben im Hinterkopf. Trotzdem habe ich dann einen Weg eigentlich eingeschlagen vom überzeugten Atheist. Ich kann mir vorstellen, dass meine Mutter dort sehr, sehr gelitten hat in dieser Zeit, sicher auch sehr viel gebetet hat für mich und für meine Bekehrung. Ich habe allerdings den Vater zu den vielen nie ganz verloren. Ich war zu selber eine Zeit Organist gewesen, also Hilfsorganist in verschiedenen Gemeinden, in Adliswil, in Zürich-Leimbach, dann in Langnau am Albis, im Krankenhaus Sanitas. Und dort bin ich noch ins Lötschental Orgel spielen. Aber ich hatte dort wirklich eine Zeit gehabt, wo ich auch den Orgeldienst verrichtet habe, mit dem Gedanken, ich möchte den Leuten Freude machen, aber das Religiöse interessiert mich überhaupt nicht. Also ich mag mich noch erinnern, wie ich dort demonstrativ auf dem Orgelbank mit dem Rücken zum Altar sitzen geblieben bin während der Wandlung und gedacht habe, das glaube ich nicht, was da vorne von sich geht. Und dann habe ich dann doch irgendwie gemerkt, ich werde nicht glücklich. Also sind da Gedanken dazu gekommen von Selbstmord und so, also dass das Leben ja gar nicht schön ist und dass man da ein Ende machen kann. Und das habe ich irgendwie gespürt, dass ohne den Glauben werde ich nicht wirklich glücklich. Und habe dann wieder angefangen zu beten, und zwar ein Gebet, wo ich gesagt habe, lieb Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Und ich denke, das ist ein Gebet, das zusammen natürlich mit anderen Gebeten, von der Mutter vor allem, würde ich meinen, die für mich gebetet hat, eine Erhörung gefunden hat, dass plötzlich sind verschiedene Aspekte gewesen. Also das eine war, dass meine Schwester mir eine Wallfahrt auf Rom gezahlt hat, an einen Jugendtag dort in Rom, von der Focolarbewegung. Und dass ich dort irgendwie gespürt habe, irgendetwas muss ja sein. Also dass die Menschen so zueinander finden, da muss ja mehr sein als einfach nur menschlich. Also man würde sich ja nicht als Gemeinschaft empfinden, wenn es Gott nicht gibt. Das wäre ja eigentlich jeder Einzel für sich. Also das war mir so ein Gedanke gewesen, so ein Gedankenblitz auf der Heimfahrt von dem Anlass in Rom, wo ich ja wirklich gedacht habe, ja, etwas muss ja sein, dass wir so zueinander finden. Das war ein Moment so gewesen. Und dann ein ganz starker Moment war eigentlich mehr von der Mutter Gottes her. Es hat dort eine Mutter Gottes Statue in der Kirche Adliswil heute noch. Und so von der Emporen aus bin ich eigentlich so auf die Mutter Gottes gerichtet gewesen und habe einfach dann gespürt, dass ich unendlich geliebt bin. Und ich habe dann auch beichtet. Es ist allerdings nicht ganz so einfach, die Berufsgeschichte. Es war dann ein Hin und Her gewesen. Ich hatte dann dort noch Zeit gehabt, wo ich eine Freundin hatte. Und dann habe ich ihr dann auch gesagt, dass ich vielleicht Priester werden will. Und dann hat es aber wieder anders rumgekippt. Also ich habe mehrmals eigentlich beichtet wieder und wieder gefunden, mal jetzt möchte ich wirklich ein heiligmäßiges Leben anfangen. Und dann habe ich mich wieder abgewendet. Und zwar nicht einfach irgendwie aus Gründen, dass ich ein leichteres Leben haben will, habe ich mich abgewendet, sondern einfach auf Gründe auch von heftigen Zweifeln, wo ich mir gedacht habe, das ist doch alles erfunden, was da in der Kirche abläuft. Und doch immer wieder habe ich zurückgefunden. Und dann schlussendlich ist dann in einem Sommer, da ist das gewesen, habe ich während dem Orgelnüben in der Kapelle in Adischwil, bin ich so stark innerlich ergriffen worden, ich bin dann nur noch abgeknündelt, brüllt und gesagt, Jesus, und ich möchte ganz dir allein gehören. Ich bin dann nachher eigentlich auf das aber gerade umgehend ins Pfarrhaus über, habe dann mit dem Vikar ein Gespräch gehabt und dann der Vikar hat gefunden, ich soll doch warten, bis der Pfarrer zurück sei. Hatte mit dem Pfarrer ein Gespräch gehabt. Er hat dann eigentlich unbedingt darauf gedrängt, dass ich mein Musikstudium, wo ich damals dann drin war, ich habe dort schon ein Jahr Musik studiert gehabt, im Konservatorium Zürich, und dass ich das weiterführen und zusammenführen. Er war zu dieser Meinung, dass ich zuerst quasi ein bisschen Lebenserfahrungen sammle, bis ich ins Priesterseminar gegangen. Und der damalige Regens, der Franz Annen, hat sich dann offenbar vehement dafür eingesetzt und gefunden, ich soll ins Priesterseminar kommen, soll da nicht länger warten und ich kann ja auch im Priesterseminar meine Lebenserfahrungen sammeln. Und ich habe dann tatsächlich das Musikstudium dann abgebrochen nach 3 Semestern. Eigentlich sehr erfolgreich ist das gewesen. Ich habe ja nach einem Jahr bereits Vordiplom gemacht und andere nach 2, 2,5 oder 3 Jahren machen Hauptfach Orgeln und dann noch 2. Hauptfach Klavier. Und dann habe ich das Musikstudium eigentlich zmitzt in der Blüte abgebrochen und bin dann eintreten ins Priesterseminar Chur. Vielleicht war das ein bisschen ein Fehler gewesen. Ich möchte das nur auch als Hinweis geben für Leute, die Berufung spüren, nämlich der Gedanke, ganz für Jesus allein, könnte eben auch ein Gedanke sein für eine Ordensberufung. Also ich habe einfach als Priester sein gedacht, ich weiß auch nicht genau, vielleicht sind das die krummen Ziele, die dann Gott gerade drauf schreibt, und habe irgendwie gar nichts anderes im Moment dort in Betracht gezogen. Ich habe dann 2 Jahre lang Chur, Theologie und Philosophie studiert und nachher ist dann das Freijahr gekommen in Rom und dort in Rom habe ich dann nochmal eine Wende gehabt. Ich habe dort ganz stark gespürt, dass Gott allein, also ganz alles für Gott allein, und das ist die Berufung von Kartäuser. Also dass ich gedacht habe, ich muss zu den Kartäusern. Mir ist es gewesen, wie wenn eine riesige Welt aufgeht in meiner Seele. Also wenn ich an die Kartäuser denke, dass ich dann wie die Seele ganz, ganz gross wird. Und dann habe ich auf das aber dann 30-tägige Exerzitien gemacht, habe dann bei den Kartäusern bin ich dann go schnuppern, einmal 2 Wochen, und für mich war klar gewesen, dort muss ich sein, und bin dann dort eintreten im Kartäuserkloster Valsaint. Und was natürlich sehr einschneidend war, dass ich gewusst habe, ich spiele jetzt zum letzten Mal Orgeln. Im Kloster hat es keine Orgeln. Eigentlich habe ich das einen sehr schönen Gedanken gefunden, der reine Gesang. Also nicht das Instrument, das da dazwischen ist, sondern einfach der reine gregorianische Gesang. Unversehrt, so wie er im 11. Jahrhundert war, wird er auch bei den Kartäusern gesungen. Das war ein Schmerz gewesen, aber auch eigentlich ein grosses Licht dahinter. Und ich weiss noch, ich habe 2 Tage, bevor ich dort eintreten bin, also am 6. Dezember, am 8. Dezember bin ich dann eintreten, habe ich dort noch ein Konzert gegeben in Adlischwil und habe dann ganz bewusst den letzten Akkord, den ich dort gespielt habe, habe ich gewusst, jetzt lasse ich die Orgeltaste für immer los. Und das ist dann das Stück, das zuletzt war, ist aus einem Werk, das ich selber komponiert habe, Präludium, Fuge und Cantus Angelorum. Das Cantus Angelorum, das ist der Engelsgesang und ist eigentlich ein 5- bis 6-stimmiges Stück, das ich geschrieben habe. Und ich weiss, ich habe das an einem Abend habe ich das komponiert. Und da sind ganz viele Lieder drin versteckt. Also eigentlich jede Stimme singt ein eigenes Lied, sind etwa 10 Kirchenlieder drin versteckt und oder Ausschnitte aus Liedern. Und dann zusammen gibt das Harmonie, das ist der Engelsgesang, der Cantus Angelorum. Bevor ich jetzt die spannende, auch für mich selber spannende und im Rückblick auch verworrene Geschichten weiter erzähle, hören wir jetzt da der Schluss von dem 3-teiligen Werk, wo dann eben heisst Cantus Angelorum, Gesang der Engel.
nach dem wunderschönen Cantus Angelorum, wo der Matthias Rey selber komponiert hat, wo wir einen Moment haben können, den Ausführungen, den Gedanken haben können angehen, möchte ich das Wort an Matthias wieder übergeben, dass er mehr kann über seine Berufungsgeschichte erzählen. Der Matthias Rey feiert in dem Jahr 2013 das Jubiläum von seinem 20-jährigen Priesteramt. Er ist Priester in Riemenstalden, der kleinsten katholischen Gemeinde im Kanton Schweiz. Und er ist auch Referent bei Radio Maria. Und so freuen wir uns jetzt auf den zweiten Teil der Berufungsgeschichte.
Nach dem Orgelkonzert in Adliswil, es war eins von, ich weiss nicht mehr, sind es zwei oder drei Konzerte gewesen, bin ich auch dann eben zu den Kartäusern eingetreten. In Waldsend. Es war für mich wirklich ein Abschied gewesen und eigentlich, ich kann das heute noch sagen, obwohl es dann eine kurze Zeit war, als ich dort war, es ist mir sehr ernst gewesen. Also ich habe gedacht, jetzt wirklich einfach nur noch Gott allein. Das ist ja am Heiligen Brunnen, am Gründen der Kartäuser, eigentlich sein Höchste. Das steht da im Eingang von der Kartause in Waldsend. Das ist im Kanton Fribourg, in der Nähe von Wül. Sechnia ist das nächste grössere Ortschaftli, also es sind alles kleine Ortschaften dort umeinander. Dort oben beim Eingang Soli Deo, Gott allein. Ich muss sagen, es ist mir eigentlich dann genau das passiert, was jedem passiert. Der heilige Bruno hat das gesagt, wenn jemand mal dort drin war und dann aus irgendeinem Grund daraus raus ist, dann wird er es das Leben lang bereuen. Sofern im Seil von seiner Seele überhaupt noch etwas wert ist. Also das war so eine Höhe da drin, das war wie ein Vibrieren gewesen, Tag und Nacht. Man hat keine Minute irgendwie gefunden, das Leben ist sinnlos. Also auch als Priester gibt es einen Moment, wo man denkt, ach was soll ich jetzt da mich auseinandersetzen mit irgendwie, wenn man im Büro etwas muss machen, irgendeinen Vertrag aufsetzen für einen Landabtausch oder irgendein Personell muss Leute suchen für die Pfarrei. Also einfach so Sachen, wo zehren da einem und wo man findet, ach was soll das? Das hat doch nichts zu tun mit dem, was Jesus hat wollen, von seinen Aposteln. Das war bei den Kartäusern gar nie gewesen. Also dort war immer klar gewesen, Opfer, Gebet, Hingabe. Also totale Hingabe Gott. Und sozusagen die lebendige Flamme, die brennt im Verborgenen für das Heil der Menschheit. Oder wie es in der Offenbarung heisst, das Gebet der Heiligen steigt empor. Also das war dort gewesen. Also ich war dort dann leider, muss man sagen, nur 7 Wochen gewesen. Ich hatte sehr Mühe mit dem Schlafen. Man musste früh ins Bett. Um 6:30 geht man dort unten, liegt auf einer ganz harten Strohmatte. Das hat inzwischen, glaube ich, geändert. Ich habe gehört, dass sie jetzt auch Schaumgummimatratzen haben. Das sind alles so Aspekte, ja, wo ich auch sonst immer eher der Meinung bin, Klöster haben zu wenig Berufungen, weil sie zu wenig streng sind. Bei den Kartäusern könnte es durchaus auch sein, dass der eine oder andere zerbricht wegen der Strenge. Also weil es wirklich sehr, sehr streng ist. Und dann steht man ja auf um 10:30 in der Nacht und betet dann 2 bis 3 Stunden in der Kirche. Ein wunderschöner Moment, also wenn man sich vorstellt, oder wenn wir betet in unserem Alltag sehen, dann ist das Gebet immer eigentlich eingeflochten oder sogar eingezwängt zwischen der Arbeit, zwischen der Tätigkeit. Und bei den Kartäusern, dort steht man in der Nacht auf, nur zum Betten. Also man steht auf, man betet und man geht wieder ins Bett. Also das wirklich nur für Gott allein aufstehen und beten, das ist etwas ganz, ganz Spezielles. Und bin dann dort gewesen und ja, es war dann auch eine Sache gewesen, also wo ein Leiden war. Also ich bin wirklich amix stehend eingeschlafen bei diesen langen Chorgebet, wirklich ein Vers gesungen. Und dann bin ich weg gewesen, wo die andere Mönchshälfte dann gesungen haben und dann ein paar Sekunden später bin ich wieder zu mir gekommen und habe wieder gesungen. Da dachte ich, nein, das kann es ja nicht sein. Und dann am Morgen, wo dann der Wecker geläutet hat, 5:30, habe ich gedacht, das darf ja nicht wahr sein, jetzt muss schon wieder auf. Und dann habe ich meistens dann meine Anlaufzeit gebraucht. Man hat dann immer 2 Messen gefeiert, also eine gemeinsam. Und dann jeder Priester einzeln, ich war ja dort noch nicht Priester gewesen, dann habe ich dann in so einer Messe dann ministriert von einem Kartäusermönch. Und eigentlich immer dort bin ich dann wieder so zu mir gekommen, habe Kraft bekommen, gefunden, mal, jetzt mache ich noch mal einen Tag. Und das hat dann der Novizenmeister damals gesagt, Schur, die Noterschur, also man muss einfach Tag für Tag leben und nur der Kraft vertrauen, die Gott einem gibt. Und irgendwann habe ich gefunden, nein, also so geht das nicht. Und habe dann dort dann aufgegeben, ich weiss noch, das war dann gewesen, am Fest vom heiligen Franz von Sales am 24. Januar. Das ist mir heute noch in Erinnerung, jedes Mal, wenn ich den heiligen 24. Januar, ich habe ja dort 7 Wochen lang jeden Tag schön Wetter gehabt, ist so eine typische Hochnebellage, also das Mittelland unter einem düsteren Hochnebel und mir in der Kartause an der strahlenden Sonne. Und am 24. Januar hat es gestürmt. Also es ist irgendwie alles mystisch und symbolisch gewesen, was da passiert ist. Ich habe dann meinen Bruder angerufen, er musste mich dann sofort abholen, dass ich ja nicht meine Entscheidung da wird wieder rückgängig machen. Es hat natürlich viele Menschen gegeben, die traurig waren, weil ich mich so radikal verabschiedet habe von der Welt und bin dann dort wieder draus. Es war eine Art Befreiung gewesen, aber auf eine andere Art ist immer wieder die Trauer in mir, dass ich die Nähe zu Gott eigentlich nie mehr in dieser Art gefunden habe, wie ich das habe dürfen in den Kartause hinein erleben. Ich bin dann meinen Weg weitergegangen in Vorbereitung zu der Priesterweihe. Dort ist dann noch meine Mutter dann bald einmal gestorben. Eigentlich innerhalb von dem Freijahr, bevor ich dann wieder auf Rom abgegangen bin, go weiter studieren. In dem Freijahr, wo sich dann ergeben hat, eigentlich von eben Ende Januar, bis ich dann wieder ein Studium aufnehmen konnte, dort habe ich eigentlich sehr profitiert. Ich habe dort die ganze, also das Lukas-Evangelium versucht, richtig auswendig zu lernen im Sinn, dass ich genau weiss, was wo steht, also dass ich das Evangelium kenne. Dann habe ich das ganze Zweite Vatikanische Konzil durchgackert, wirklich das alles angeschaut und gelesen. Eigentlich ich habe dort gelernt, also mehr als eigentlich sonst im Theologiestudium. Also so einfach wirklich die Sachen angeschaut und vertieft. Also nicht nur gelernt, was darüber gelernt, was steht dort drin, was ist da gegangen, sondern die Texte selber dürfen in aller Ruhe studieren und haben auch die genügende Disziplin gehabt. Nachher bin ich auf Rom wieder und dann ist eigentlich die Sache relativ normal gelaufen. Ich habe dann nochmal 2 Jahre studiert und bin dann zum Diakon geweiht worden und dann, wie es vorgesehen ist, als Minimum ein halbes Jahr Diakon, bin ich dann nachher am 14. Februar im Jahr 1993 dann zum Priester geweiht worden. Ich habe dann allerdings nochmal einen Versuch gemacht in einem Kloster bei den Monaci di Bethlehem. Das ist ein neuer Orden, der sich auch auf den heiligen Bruno beruft und wo eigentlich ein ähnliches Leben macht wie Kartäuser. Nur haben sie 3 Sachen, wo genau die 3 Sachen, die wir bei den Kartäusern Mühe gemacht haben, die haben sie anders. Also zum einen sie schlafen die ganze Nacht und am Morgen dann sehr früh aufstehen. Also sie tun nicht den Schlaf unterbrechen. Dann zum anderen gibt es am Morgen einen Kaffee. Also man kann bei sich auf der Zelle einen Kaffee brauen. Bei den Kartäusern war das auch ein Punkt gewesen, wo natürlich schwierig war, wenn man am Morgen müde ist. Man höchstens dürfen Wasser trinken. Also bei den Kartäusern gibt es den ersten um die 11 Uhr etwas zu essen. Und bei diesen Monaten in Bethlehem hat man einen Kaffee trinken. Und dann das Dritte, was mir bei den Kartäusern gefehlt hat, ist eine Zeit von der Betrachtung. Also bei den Kartäusern hat man nur eine halbe Stunde, wo man so in sich geht und wirklich einfach so Gewissensforschung macht, betrachtet. Sonst ist man immer am Psalmen beten oder Psalmen singen. Und die Monaten in Bethlehem, die haben alle Tag 2 Stunden Bibelbetrachtung. Da habe ich gefunden, das ist es. Also das ist ja genau das. Da kann ich auch ganz nur für Gott sein. Und habe aber die ganz, ganz harten Sachen von den Kartäusern dann eigentlich eben nicht. Also das, was ich jetzt speziell als hart empfunden habe. Das ist dann ein 4. Punkt, der auch ziemlich hart war für mich. Wobei an dem ist es nicht gelegen, dass ich wieder draus bin. Bei den Kartäusern darf man nur von den engsten Familienangehörigen Besuch haben. Also von den eigenen Geschwistern, von den Eltern. Während dann wieder einen Monat in Bethlehem gibt es einmal im Jahr einen Besuchstag. Also wo alle, die einen besuchen wollen, können einen besuchen und können einen sehen und mit einem reden. Also der radikale Abschied vom Freundeskreis, das war schon etwas, das sehr her war. Wobei an dem ist es nicht gescheitert, das muss ich ehrlich sagen. Aber das ist auch etwas, also eigentlich alles irgendwie hat gestimmt bei diesen Monaten in Bethlehem. Und dann ist Folgendes gegangen. Ich habe gewusst, meine Berufung, das ist so etwas Schwieriges. Ich habe 30-tägige Exerzitien gemacht, bevor ich zu den Kartäusern bin. Dann dachte ich, was machst du jetzt noch, um zu wissen, was Gott von dir will? Und dann habe ich einfach nebst diesen Gebeten, die die Mönche gemacht haben, wo ich mitgebetet habe, bin ich dann alltag an meine Spaziergänge gemacht, den Monte Corona, und habe dann einfach gesagt, Mutter Gottes, du musst mir den Weg zeigen. Und ich bete jetzt einfach jeden Tag 4 Rosenkränze und dann zeigst du mir einfach, du musst es sagen, ich weiss nicht, wie ich es herausfinde. Anhand von den Gefühlen finde ich es nicht raus, anhand von irgendwelchen Überlegungen finde ich es auch nicht raus. Also letztlich musst du es einfach du machen. Ich finde das nicht raus, was Berufung ist. Hat dann das so gemacht und hat dann in dieser Zeit, als ich dort war, die Bibel betrachtet, und zwar auf Anweisung von einem Mönch, er hat gesagt, eigentlich tut man am besten betrachten, wenn man die Bibel von Hand abschreiben. Und ich soll mich doch einfach entscheiden für das Evangelium. Ich habe mich dann entschieden für das Markus-Evangelium und habe dann in diesen 2 Wochen, jeden Tag so eben 1,5-2 Stunden, habe ich die ersten 6 Kapitel vom Markus-Evangelium abgeschrieben, betrachtet, verinnerlicht. Und dann hat der Mönch, der das geführt hat, gesagt, jetzt soll ich all die Stellen unterstreichen, die mich besonders beeindrucken. Und was mich sehr beeindruckt hat, und auch heute noch an Markus beeindruckt, wie er Menschen berührt. Also bei Markus ist immer, er berührt Menschen, er, und zwar intensiv. Also in Markus haben wir ja Stellen, wo es in den anderen Evangelien nicht gibt. Also im Taubstummen zum Beispiel, er nahm ihn beiseite, von der Menge weg, steckte ihm seine Finger in die Ohren und berührte seine Zunge mit Speichel und blickte zum Himmel auf und sagte, seufzte, Ephata, öffne dich. Also die intensive Berührung von den Menschen, wo Jesus heilt, wird bei Markus beschrieben, wie es bei den anderen Evangelisten eigentlich im Vergleich ganz, ganz flach ist. Und dort tut Jesus nur so berühren und heilen. Und bei Markus ist es wirklich intensiv. Und mich hat das beeindruckt. Und ich habe dann all die Stellen unterstrichen, wo Jesus die Menschen berührt, wo Jesus die Menschen heilt. Und dann schaut der Mönch das so an und sagt, ja, und dann nicht anders. Und dann sage ich, nein, das war eigentlich das, was mich einfach beeindruckt hat. Dann sagt er, ja, dann muss ich in die Welt, dann gehöre ich nicht ins Kloster, dann hätte ich Berufung, um eben Menschen zu berühren, um Menschen zu heilen, um den Menschen zu predigen. Und eigentlich so eine ganz handfeste Weisung, und ich bin von dort eigentlich effektiv heimgeschickt worden. Also die haben mich nicht wollen, weil sie gesagt haben, du hast eine Berufung für in der Welt. Es ist im Nachhinein schwierig zu sagen, wie das wirklich ist. Vielleicht hat Gott auch die Berufung gewandelt. Ich bin immer noch überzeugt, ich habe eine Kartäuser-Berufung gehabt. Vielleicht ist die mir genommen worden, weil ich da nicht das wirklich durchgemacht habe, weil ich die Opferbereitschaft nicht hatte. Ich weiß es nicht. Also das kann man nicht sagen. Es ist immer, die Sehnsucht ist immer da, und ich tue mich auch immer wieder in meine Hauskapelle zurückziehen, ins Gebet, und habe eigentlich immer eine Sehnsucht, das noch mehr zu machen, und wenn ich dann am Betten bin, dann ist dann gleich wieder nicht die Ergriffenheit da, die ich mir wünsche. Das ist so ein Hin und Her, also zwischen der Kontemplation und der Aktion, also dem aktiven Leben, und so lebe ich eigentlich eine Art wie in dieser Berufung von meinen 3 Namenspatronen. Also der eine, der Märtyrer, der Zeuge für den Glauben, und dann der andere, der tätige Nächstenliebe übt, und eben der dritte, der dann die Kontemplation und das zurückgezogene Leben mit Gott allein übt. Und es ist eine gewisse Unruhe da in dem Leben, aber ja, ich denke, ich bin jetzt da, wo Gott mich will, anhand, wie sich alles ergibt. Also ich bin ja in dieser kleinsten Pfarrei, wahrscheinlich nicht nur vom Kanton Schweiz, sondern wahrscheinlich von der ganzen Schweiz, wenn nicht sogar weiter rum. Es sind ja nur knapp 90 Katholiken da. In dieser kleinsten Pfarrei habe ich ja eine 40%-Stelle und darum meinte ich auch ziemlich viel Freiheit und kann darum auch Haufen Gebetsgruppen betreue, in der halben Deutschschweiz umeinander, wo ich monatlich an verschiedene Orte komme, eben am letzten Samstag im Monat am zu Radio Maria, und dann die Gruppe betreue und darf Beicht hören, wie das wahrscheinlich kaum ein Priester darf machen in der Pfarrei. Also, dass man einfach von diesen Gebetsgruppen her darf ich immer wieder mich am Beichthören widmen, und zwar an einem Beichthören, nicht nur einfach, dass man im Beichtstuhl sitzt und das Lämpchen anzündet und dann Brevier betet und wartet, sondern darf her und die Leute warten, dass sie dürfen dann ihre Beicht ablegen. Das ist etwas Wunderschönes. Also, und das hat sich alles ergeben, das habe ich nicht gesucht. Also, das sind alles marianische Gebetsgruppen, es ist bei der Legion Mariens, wo ich diese Gruppe führen, dann bei der Marianischen Priesterbewegung sind das verschiedene Gruppen, die Zenakel, und dann auch noch eine Marianische Gruppe in Zug, die Corolla di Maria. Das hat sich alles ergeben. Also ich habe da nichts eigentlich gesucht von all dem, sondern das ist an mich hergetragen worden. Und schlussendlich kann ich sagen, ist letztlich das Leben, das führt. Also man kann irgendwie die Berufung nicht einfach so innerlich spüren. Es gibt vielleicht Menschen, die das können, ich will da nichts ausschliessen, aber bei mir ist es letztlich einfach das Leben, das führt. Auch ich bin in einer Pfarrei, die von der Mutter Gottes, Mutter vom Guten Rat, ihr geweiht ist. Also ich bin wirklich von Maria geführt. Und das spüre ich auch so. Also spüre in dem Sinn nicht gefühlsmässig, sondern spüre in dem Sinn, ich merke, da ist Mutter Gottes dahinter, da ist nicht einfach etwas Menschliches, das ich mir selber gesucht habe. Ja, ich denke, wir könnten noch mal kurz etwas Musik hören. Vielleicht gibt es verschiedene Sachen, die wir haben aufnehmen, auch mein Bruder. Zusammen mit ihm habe ich etwa die Konzerte gegeben. Heute eigentlich nicht mehr, weil der Aufwand ist einfach zu gross. Für so ein Einzelkonzert, man muss dann gerade eine Serie von Konzerten machen und für das langt einfach die Zeit nicht neben der Seelsorge. Aber ich würde meinen, es wäre jetzt schön, wir hören ein Stück, wo ich zusammen mit meinem Bruder Trompeten, er Trompeten und ich Orgeln spiele.
Nach dem Stück mit Trompeten und Orgeln von Henri Purcell, wo der Matthias Rey mit seinem Bruder Peter Rey zusammengespielt hat, freue ich mich auf den dritten Teil der Berufungsgeschichte. Der Matthias Rey feiert genau jetzt in dem Jahr 2013 sein 20-jähriges Priesteramt. Und Er hat uns jetzt in den ersten zwei Teilen einen sehr bewegenden Einblick in seine Berufungsgeschichte ermöglicht. Ich möchte mich auch herzlich bedanken für die Offenheit und das Vertrauen zu unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Mich selber hat das jetzt auch bewegt gehabt. Man sieht auch, du hast sehr viel Erfahrung gemacht als Ordensmann oder auch als Atheist. Und ich denke mir, das prägt auch sicher dein Wirken als Priester. Beicht hören, das tust du ja sehr viel. Der Patron der Priester, der Pfarrer von Ars, hat einmal gesagt, wenn er traurig sei, gehe er beichten. Ich denke mir, es gibt auch Momente, wo du auch eine Traurigkeit in dir hineinträgst, Matthias. Was machst du denn?
Mein Charakter, würde ich sagen, ist sehr melancholisch. Und bei diesen alten Charakterzügen, die von der Antike herkommen, gibt es ja zu jedem Charakterzug eine Kardinaltugend. Und der Charakter, die Kardinaltugend des Melancholiker ist die Tapferkeit. Also der Melancholiker tut viel über das Leben nachdenken, über den Sinn des Lebens, über die Schlechtigkeit der Welt, über die Unzulänglichkeit der Menschen, von sich selber natürlich auch, über das eigene Versagen und so weiter. Und dann gilt es einfach tapfer zu sein, also die Traurigkeit einfach durchzustehen und tue dann einfach wirklich mich einfach an der äußeren Tagesstruktur heben, das heisst, die alltäglichen Arbeiten versuchen gut zu verrichten. Also ich tue dann nicht mehr beten, nicht weniger beten, sondern ja, versuche einfach den Rhythmus beizubehalten und mich an dem festzuheben und wissen, es kommen dann wieder bessere Zeiten.
Matthias, du hast die letzten paar Wochen eine Auszeit genommen, anlässlich von deinem Priesterjubiläum. Wie hat die ausgesehen und welche Erkenntnisse hast du jetzt wieder in deinen Priesteralltag können integrieren?
Ich durfte mit der Erlaubnis vom Bischof statt dem 4-Wochen-Kurs mich 4 Wochen in die Stille zurückziehen. Ich bin dort auf Gspoon, ins Wallis, oben an Stalderried. Das ist dort eine Zeit im Mai, wo man kann wirklich völlig in Einsamkeit leben kann. Es war eine Zeit, gewesen, eben, der Schnee war geschmolzen, gewesen, man konnte nicht mehr Skifahren. Und zum Wandern hat es aber gleich noch zu viel Schnee rum. Also kein Tourist, wirklich niemand, dass ich an dort tageweise kein Mensch gehört noch gesehen. Also wirklich in der Stille dürfen sein. Und habe mich gewidmet am Markus-Evangelium. Ich habe gefunden, das, was ich in Monte Corona erlebt habe, den Markus, der so intensiv Menschen berührt, den möchte ich gerne näher unter die Lupe nehmen. Und ich habe wirklich eine Vertiefung ins Markus-Evangelium erfahren, seine kindliche Art, wie er schreibt, seine Ausführlichkeit, wie er die Situationen beschreibt, wo ich wirklich den Markus nochmal neu entdecken als Fundgrube. Dann habe ich auch noch ein paar Sachen geschrieben, zum Beispiel über das Petrusamt. Ich war selber überrascht gewesen, wie unglaublich, fast penetrant, präsent der Apostel Petrus ist, die Vorrangstellung, die er hat vor den anderen Jüngern. Also das ist ganz, ganz eine interessante Sache, die ich da durfte entdecken. Und hat eben entdecken auch den Markus, ein Sohn des Petrus, so wird er genannt in einem Petrusbrief, dass der Markus ja der Einzige ist, der Petrus nicht hervorhebt. Und darum muss dort dann auch eine liebliche Beziehung sein zwischen dem Markus und dem Petrus. Das sind so Entdeckungen, die ich durfte machen, wo ich wahrscheinlich nicht der Erste bin, der das entdeckt hat, aber ich durfte das wirklich selber so entdecken. Und das sind so Lichtblicke, auch das, wie direkt das Evangelium ist. Also wie wahrscheinlich auch die anderen Evangelien, wie das nicht einfach irgendetwas ist, wo entstanden ist durch eine komplizierte Verfasserschaft, sondern sehr, sehr direkt kommt man da einen intensiven Zugang über zum Wirken, zu der Art auch vom Wirken von Jesus.
Anlässlich vom 150-jährigen Todestag vom heiligen Pfarrer von Ars hat der Papst Benedikt XVI. Gesagt, dass Pfarrer präsent sein und erkennbar sein müssen, sei es in der Kleidung, anhand des Glaubenszeugnisses und der persönlichen Tugenden, die du, Matthias, vorher auch angesprochen hast. Wie tust du das integrieren in deinem Alltag?
Ja, also das eine ist sicher, dass man versucht, mich hat das beeindruckt in der Lebensbeschreibung vom heiligen Ludwig Maria Grignion von Montfort, für mich ein wirklich so ein Vorbild von einem Heiligen, auch von einem Maria-Verehrer, wo es heißt, er versuchte stets die Gespräche auf das Geistliche zu leiten. Also, dass ich wirklich mehr, als ich das wahrscheinlich früher gemacht habe, versuche, wenn ich mit Leuten zusammen bin, dass die erwartet ja von einem Priester geistlichen Inhalt. Und dass man sich nicht einfach verliert in irgendwelchen Gerede, sondern wirklich versucht, das Gespräch aufs Geistliche zu leiten. Also nicht jetzt über andere Priester oder über den Papst zu reden, sondern einfach auf persönliche geistliche Leben Gespräche zu leiten. Das ist sicher etwas Wichtiges. Denn Kleidung ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Also, außer wenn ich jetzt in die Berge wandere, dann habe ich immer das Priesterhemd an und bin auf Priester erkenntlich. Ich denke, das hilft auch, dann die Gespräche auf das Geistliche zu leiten. Also da ist für mich immer klar, ich will einfach das machen, was Kirche mir sagt. Ich will da nicht etwas Eigenes irgendwie erfinden. Und Kirche wünscht eine geistliche Kleidung und darum trage ich die auch.
Matthias, langsam neigen wir uns am Ende zu von der Berufungsgeschichte. Habe ich irgendetwas nicht angesprochen, wo du gerne möchtest da festhalten?
Ja, und zwar genau das sagt die Berufung überhaupt. Also, dass man doch ernsthaft soll fragen, was ist meine Berufung? Und ich denke da an viele fromme Leute, wo ich mir denke, ja, haben sie sich eigentlich, haben sie eine Entscheidung getroffen? Und zwar kann man wie jetzt anhand von meiner Geschichte wie nicht sicher sagen, ich bin jetzt zum Priesterberuf und ich bin 100% sicher, sondern das Leben führt, wenn man sich führen lässt. Und dass man nicht wegen Unsicherheiten ständig in der Schwebe bleibt. Also ich kenne jetzt gerade zum Beispiel eine Reihe von jungen, oder inzwischen nicht mehr so jungen Frauen, die sich nicht entscheiden können. Und gerade bei den Frauen gibt es ja die wunderbare Berufung von der geweihten Jungfrau. Also dass man sich für den Jungfrauenweih entscheiden kann, wo einem der Bischof weiht. Also dass man nach einem jungfräulichen Leben ganz bewusst führt. Das tut mir ein bisschen weh, wenn ich dann denke, man könnte dort noch viel, viel mehr Berufungen haben. Oder auch den Mut haben, vielleicht in ein Kloster einzutreten. Dort darf man ja ausprobieren. Also es ist ja nicht wie bei der Ehe, wo man ja eine Art sich muss für den Partner entscheiden, bevor man das Eheleben hat, darf man ausprobieren. Sondern bei Klöstern darf man es ja ausprobieren. Und dass man wirklich an Berufungen denkt und nicht nur an Priesterberufungen, sondern insgesamt an geistliche Berufungen, das heisst Klosterberufungen, als Klosterbruder, als Priestermönch in den über 500 verschiedenen Orden, die es gibt, bei den Frauen über 1000 Orden. Und dann, dass man auch über die Landesgrenzen rausschaut. Also in der Schweiz haben wir Armut an Orden und unsere Orden sind zum Teil auch schwach. Und dass man wirklich auch schaut, Gott will uns vielleicht gar nicht hier in der Schweiz haben. Man hat so viele Möglichkeiten auf der Welt und es gibt so viele schöne Orden, wo man eine Berufung leben kann. Und dass man doch soll sich wirklich ernsthaft fragen, was will Gott von mir? Und dann so auf eine Berufung hin auch ein bisschen drängt, schaut, was will er von mir? Und dann unter Umständen auch den Mut hat, einfach mal etwas auszuprobieren und so dann in eine Berufung hineinzuwachsen.
Danke vielmals, Matthias, für die stärkenden Worte und vor allem auch für dein Vertrauen, dass du mit uns deine Berufung geteilt hast. Und ich wünsche dir, dass du durch den mütterlichen Mantel von allen Angriffen vom Bösen geschützt wirst und soll dir auch die Maria vom Guten Rat immer wieder beistehen und dich im Priesteramt stärken und mögest du die richtigen Worte im Rahmen von der Neuevangelisation finden, wo alle Herzen auch dir Verstocksten erreichen darfst. Und ich möchte mich bei dieser Gelegenheit auch für dein wunderbare Wirken und dein Engagement für Radio Maria bedanken. Und ich freue mich weiterhin auf deine Referate bei Radio Maria und deine Gebete. Danke, Matthias. Matthias, würdest du uns noch den Segen geben?
Ja, dann möchte ich also alle in meinen Segen einschliessen, die dann irgendwann die Sendung werden hören, auch vielleicht in einer Wiederholung. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Es segne euch, der allmächtige Gott, der führe und leite euch in euren Gedanken, in euren Gebeten, in euren Entscheidungen, in euren Worten und Werken, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Zum Abschluss möchte ich ein Stück von Telemann, wo der Matthias Rey selber spielen tut, mit seinem Bruder zusammen Peter Rey einspielen. Und mögen Sie jetzt den Moment nutzen und diesen bewegenden Ausführungen von der Berufungsgeschichte von Matthias können angehen und sich überlegen, was bedeutet das für Ihre Berufung?